Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Oh, wir sind volljährig.
Wir sind diese Staffel sind wieder volljährig. Schöne Ostergrüße gehen nach oben Strohe.
Ja, schönes Eiersuchen wünsche ich dann. Heute ist ja erstmal Karfreitag, heute gibt es Fisch. Aber ich mag gar keinen Fisch.
Ja, Dito, dann sind wir uns da ja schon mal einig.
Nur
die beiden Nordköpfe fressen keinen Fisch, das ist doch auch was.
Ja, standesgemäß.
Ja, so muss das.
Ja, gut gefrühstückt, habe ich gesehen, also kann's losgehen.
Ja, kann losgehen. Karfreitag, es ist 11:10 Uhr, wir haben uns zusammengetroffen und wollen jetzt dann mal wieder über den VfB Oldenburg, den HSV und Werder Bremen berichten.
Also fangen wir mit Oldenburg an.
Ich würde sowieso sagen, dass wir einfach von unseren Erlebnissen erzählen, die letzten Wochen gar nicht mal so großartig thematisieren bei unseren beiden Steckenpferden und einfach uns jetzt auf den morgigen Spieltag konzentrieren.
Ja.
Wer es mitbekommen hat, wir waren im Stadion Ende März im Marschwegstadion gegen Viktoria Köln. Leider hat der VfB nicht gewinnen können. Mein 7:4-Tipp ist nicht so erfolgreich gewesen, aber gut.
Kann man auch alles noch nachsehen und verfolgen auf Insta und YouTube.
Ja, Daniel, berichte doch einfach mal aus deiner Sichtweise. Wie war die Anreise? Wie fandst du es im Stadion allgemein? Was war dein Highlight?
Das Highlight war definitiv, dass du mich überredet hast, einen VfB Oldenburg-Schal zu kaufen, was ich dann auch getan habe. Jetzt habe ich endlich einen. Und ansonsten, ich kenne das da ja schon. Eigentlich hat sich das gar nicht so groß verändert. Also es ist eigentlich so, wie ich es mir, so wie ich es erwartet habe. Ein bisschen mehr Bandenwerbung. Und ein bisschen mehr Trara und ein bisschen mehr Kameras, aber sonst wie immer in Oldenburg recht entspannt und so weiter. Ja, und es war natürlich ganz lustig, mit ein paar Leuten dann da in so einer kleinen Gruppe zu sitzen und das Spiel so ein bisschen zu verfolgen und sich auszutauschen mit alten Weggefährten sozusagen. Und das hat das Ganze ein bisschen erträglicher gemacht, weil das Spiel, also es war ja in der zweiten Halbzeit, da kam ja noch mal ein bisschen Funke Hoffnung auf, aber das wurde dann ja von unserem Experten Risse, glaube ich, zunichte gemacht.
Genau.
Ich habe übrigens einen Tag später habe ich bei Twitter übrigens genau das Tor gesehen, was du da erwähnt hattest von Risse.
Ja.
Dieser Strahl rechts oben in den Winkel.
Ist das ein Ding gewesen? Ist das ein Ding gewesen?
Ja, unfassbar. Unfassbar. Ja, und danach die Woche. Also es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, das kann ich so sagen. Also ich denke auch, dass ich vielleicht sogar nochmal, oder wir können das ja uns vornehmen, nochmal irgendwann gegen Ende der Saison da auftauchen werden. Aber leider ist ja dieses kurze Hoch mit zwei Siegen in Folge, durch zwei Niederlagen in Folge, dann danach in Aue alles wieder zunichte gemacht. Und in Aue kam ja das typische Phänomen des VfB Oldenburg in dieser Saison wieder auf, nämlich dass man wieder einen dämlichen Elfmeter verursacht und relativ zum Ende hin, ich glaube, 80. Minute, ich gucke gerade mal, 80. Minute, Nazarov, dann der alte Experte, den kennen wir ja noch.
Ja, den.
Ja, der hat das Ding dann eingenetzt und dann war das Ding durch. Bis dahin hat man sich eigentlich ganz gut gehalten, aber ja. Jetzt steht man dann wieder am Abgrund auf Platz 18 und hat jetzt eigentlich schon so ein bisschen viel, also man muss jetzt gewinnen, morgen gegen Wien Wiesbaden, glaube ich, und die stehen auf Platz 3, weil zu Bayreuth sind es jetzt schon 4 Punkte Abstand, also es wird eng.
Es wird sehr, sehr eng und ich glaube, dass man so die Hoffnung so ein bisschen langsam begraben kann, ist jetzt... Ja, ich glaube, man sollte sich langsam damit abfinden, dass es dann doch wieder runtergeht.
Ja.
Das Restprogramm ist nicht einfach, wie du jetzt schon angesprochen hast. Wien steht ja jetzt an. Dann muss man nach Ingolstadt, Freiburg 2, die auch in der Tabelle sehr gut dastehen, kommen nach Oldenburg.
Ingolstadt mit neuem Trainer übrigens, habe ich gelesen.
Ja.
Feiersdorf hat einen neuen Trainer verpflichtet, allerdings weiß ich nicht wen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, Moment. wie heißt er denn noch? Holen wir nach.
Bestimmt wieder nach. Thomas Oral oder so, keine Ahnung.
Nee, nee, der ist ja in, wo ist der denn noch?
Sandhausen war der, der ist in Sandhausen.
Nee, da ist er auch noch. Da ist er auch noch.
Immer noch?
Ja.
Das war ganz sicher. Hat Sandhausen nicht letztens den Trainer wieder rausgeschmissen? Und
das war doch Alois Schwarz, der ist doch in Rostock jetzt. Das ist irgendwie so ein lustiges Trainer-Bingo in der
zweiten. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, Essen steht auch noch an, Rot-Weiß Essen, Saarbrücken,
ja.
Zwickau und Dresden, also das sind schon,
ja, das ist
ein starkes Restprogramm, man sollte sich darauf konzentrieren, gegen Atlas Delmenhorst am
26.04.
Ins Pokalfinale einzuziehen, dass man vielleicht noch dann nächste Saison wenigstens in der ersten Runde des Pokals mitmischen kann, das wäre vielleicht ja gar nicht mal so verkehrt,
ja.
So, einnahmentechnisch. Ja, wie gesagt, ich glaube, so langsam muss man dann doch die Hoffnung begraben. Auch wenn ich das ungern tue, aber bei 4 Abstiegsplätzen ist das natürlich schon, ist das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig.
Ja, ich sehe eigentlich nur gegen Zwickau noch eine Möglichkeit, dass man da einen Dreier holt zu Hause. Die anderen Spiele, also Waldhof ist ein hartes Ding. Dynamo ist natürlich auswärts ausgerechnet am letzten Spieltag. Obwohl, die haben auch letztens gestrauchelt gegen Bayreuth, glaube ich, zu Hause. Auch ungewöhnlich, aber ich glaube, dann am letzten Spieltag, da wird Dynamo ja auch nochmal alles geben, um da vernünftig die Saison zu beenden. Und Freiburg und Ingolstadt und Wiesbaden, das sind ja natürlich alles Bretter. Insofern. Ja, ja, schade.
Kommen wir nochmal aufs Spiel zurück. Das 1-0 war ja wieder ein ziemliches, ein Pimmeltor genannt.
Pimmeltor, ja.
Das 2-0 von Mike Wunderlich, ein Elfmeter, ein Handelfmeter, wo einige uns zukommen lassen haben, dass der ziemlich unberechtigt gewesen sein soll.
Richtig.
Also auch da war immer noch Pech mit im Spiel. Zitarski konnte dann nochmal verkürzen in der 71. Risse, dann in der 82. mit der Entscheidung. Ja, dein Robin Meissner hat nicht getroffen.
Der war auch sehr unscheinbar, muss ich sagen. Also, es ist mir irgendwie nicht aufgefallen.
Und ich glaube, die beste Performance von Oldenburg habe ich irgendwie hingelegt am Bierglas. Also, weil das war tatsächlich.
Das stimmt.
Das war mau teilweise. Also, ja, gut. Aber.
Wobei diese eine Elfmetersituation, die es ja für Oldenburg gab, wo es leider weiterging, aber das war wohl offensichtlich oder ziemlich klar dann doch ein Elfmeter und der wurde ja nicht gegeben. Das hätte das Spiel wahrscheinlich nochmal die Statik des Spiels verändern können, aber es kam halt nicht so. Also kommt obendrauf auch noch ein bisschen Pech dazu. Aber es ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man in jedem Spiel Elfmeter selbst verursacht. Also
das ist nochmal das andere Ding. Ne? Ich glaube, das Ding von Nazarov gegen Aue war auch ein Elfmeter, wenn ich das richtig
habe. Ja, richtig.
Den er Mielitz verursacht hat. Ich glaube, das ist auch schon der 4. Elfmeter, den Mielitz verursacht hat alleinig. Das ist dann auch schon wieder ziemlich abenteuerlich. Ja, gut. Ansonsten, ich fand es sehr lustig tatsächlich. Spaß, wie du ja schon erwähnt hattest. Wir hatten uns mit ein paar Weggefährten, mit Bennett hatten wir uns getroffen, mit David, ein alter Klassenkamerad von mir, den du ja auch unterrichten durftest, ist vorbeigekommen. Und Jan war ja auch dabei. Unsere Zuhörerschaft war also auch mit Allianz Brisanz im Stadion.
Hat sich auch nochmal gemeldet bei mir und will ja auch für Allianz Brisanz demnächst was tun, habe ich gehört.
Ja, aber da werden wir ja auch nochmal eventuell, was so ein bisschen rumgeklingelt angeht, in der Sommerpause vielleicht aktiv.
Ja.
Lasst euch in der nächsten Staffel einfach mal überraschen, was dann so Neues auf euch zukommt.
Jo.
Ja, dann ist das dann auch schon wieder ziemlich schnell abgehandelt gewesen, ne? Jo. Mit Viktoria Köln. Also wie gesagt, mein Tipp?
Morgen, also
Oldenburg
Wien.
Ja, 7-4 für Oldenburg in der ersten Halbzeit.
Stimmt, also das ist jetzt der Bansamersche Klassiker. 7-4.
Nein, 7-4 ist natürlich Bullshit. Ich mach's mal so, ich würde mir einen dreckigen Sieg wünschen für Oldenburg. Irgendwie so lange unentschieden und 90. Minute so ein Manfred Starke Gedächtnisschuss aus 90 Metern. Irgendwie sowas, aber was ich hier gerade sehe, Sperren drohen, da müssen die noch viel aktiver drauf achten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler sind davon betroffen, dass sie, wenn sie noch eine gelbe Karte sehen, in den nächsten, im nächsten Spiel gesperrt werden. Und das sind alles irgendwie Spieler, die ja sehr wichtig sind. Brandt, Deichmann, ja. Krasnici, Ndure, Žitavský, Wegner, Steurer, Plauze, sind alles irgendwie so fast, außer ich glaube Ndure irgendwie im Moment ja, Startelf-Spieler. Das wäre blöd, wenn da jetzt dann in der wichtigen Phase dann solche wichtigen Spieler dann halt rausziehen oder rausfallen. Ich glaube allerdings, dass Wiesbaden, die werden da locker drüber hinwegfegen. Und
ich glaube auch.
Wird eine ganz klare Angelegenheit. Aber ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren. Und wie gesagt, ich wünsche mir am liebsten einen dreckigen, widerlichen Sieg für Oldenburg.
Ja, da bin ich d'accord. Das können wir schon mal so abhaken.
Gut.
Ja.
Dann geht's jetzt los mit den Frühlingsgefühlen beim HSV.
Ja.
Was ist denn beim HSV so in letzter Zeit wieder los gewesen? Das Thema Vuskovic ist ja dann auch immer wieder dann doch nochmal heiß diskutiert worden.
Ja,
aber wollen wir das jetzt nochmal thematisieren oder wollen wir das jetzt gekonnt ignorieren?
Ein Satz vielleicht dazu. Also das, ja, eigentlich, was soll man dazu sagen? Also es ist Berufung eingelegt worden vom DFB-Kontrollgericht, glaube ich, gegen das Urteil und vom Vuskovic-Seite selbst. Das heißt, es wird jetzt, ich weiß, also das ist so kompliziert alles, da kann man schon einen Film drüber drehen, über diese ganze Nummer. Es wird auf jeden Fall jetzt erstmal entschieden, wie es dann weitergeht und dann geht es wahrscheinlich vor die höhere Instanz und dann wird das Ganze nochmal aufgerollt, aber was dann da passiert, es gibt da auch zahlreiche inzwischen Podcasts drüber, die dann auch mit Experten sprechen, also Klönstuf hat zum Beispiel mit Steffen Walter vom Abendblatt, Hamburger Abendblatt gesprochen, kann ich auch empfehlen, auch interessant, insofern. Alles abwarten. Das Fakt ist halt, er steht nicht zur Verfügung und das merkt man eben dann doch deutlich, dass in der Abwehr, also dass das Problem liegt aktuell. Man fängt einfach zu viel Gegentore und ja, jetzt ist die einzige Hoffnung ist jetzt, dass Schonlau wieder zurückkommt, ne? Also das gibt ein bisschen Aufwind, aber Montero wirkt halt auch unglücklich, obwohl die Statistiken gar nicht so schlecht sind.
Da wollte ich nämlich mit dir, den habe ich mir schon hier offengelegt. Ja, da wollte ich mich noch mit dir drüber unterhalten.
Ja.
Die Statistiken, die du ja schon angesprochen hast, ne, die lesen sich astrein. 3 Spiele, eine Torvorlage. Startelfquote liegt bei 22%, Spielminuten 22%, Torbeteiligung 5%. Und ganz fleißig ist er am Sammeln, was gelb-rote Karten angeht. In 3 Spielen hat er es hingekriegt, 2 gelb-rote Karten sich einzufangen. Und ich stelle jetzt einen Hot-Take auf. Es sind ja jetzt noch 8 Spiele zu spielen. Gegen den kleinen HSV, das ist ja auch wieder so ein kleines Derby, da können wir gleich drüber im Ausblick sprechen. Im kleinen Derby wird er gelb-rot gesperrt fehlen. Und mein Hot-Take ist, Javi Montero macht diese Saison noch 4 Spiele und sieht 4-mal gelb-rot.
Ja?
Ja.
Ich sag was anderes. Ich sag, der macht kein einziges Spiel mehr für den HSV.
Meinst du das?
Ja.
Definitiv. Ist vorbei.
Es sei denn, Schonlau fällt aus und David fallen aus, aber ich glaube, das Ding ist irgendwie schon durch. Irgendwie tut es mir auch ein bisschen leid, so ein junger Bursche, der in den Zweikampfstatistiken tatsächlich gar nicht so schlecht ist, irgendwie, aber der macht alles durch diese, also er hat ja in Düsseldorf auch wieder, muss man einfach so sagen, bei den Gegentoren sah nicht glücklich aus. Müssen wir jetzt nicht alles aufbröseln, aber ich glaube, dass da ist so viel schon irgendwie in den Brunnen gefallen, dass das glaube ich keine Zukunft hat. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Ja, und Schonlau ist tatsächlich sehr wichtig für die Mannschaft, auch wenn Schonlau in Heidenheim übrigens auf dem Platz stand beim zwischenzeitlichen 0-3, aber trotzdem gibt er der Abwehr ein bisschen mehr Stabilität. Man muss jetzt irgendwie mal den Turnaround schaffen, ne? Das letzte souveräne Spiel war gegen Nürnberg, das 3-0, und danach kam KSC, war nicht so toll, gegen Kiel war nicht super, was hatten wir da noch für Spiele? Ja, Düsseldorf und 2-2. Ich habe es übrigens am Laptop verfolgt, weil ich war nicht zu Hause und ich habe auch die erste Phase des Spiels nicht gesehen. Ich habe den Elfer auch nicht gesehen, der ja auch erst verschossen war von Benesch. Ich frage mich halt auch, warum die so ein Elfmeter-Problem aktuell haben. Und Ja, und warum sie dann immer Gegentore fangen und das sieht ein bisschen wackelig aus. Auf der anderen Seite, man bemüht sich ja von Seiten des HSV keine Frühjahrsdepression irgendwie herbeizureden. Ganz im Gegenteil, wenn man sieht, was Walter gestern, wie souverän und selbstbewusst er da in der PK aufgetreten ist, glaube ich, das versucht man irgendwie wegzuwischen. Aber es kommt natürlich jetzt oft, man muss jetzt mal punkten, weil die Lage an der Tabellenspitze
spitzt sich zu.
Ja, ich habe in einem anderen Podcast schon gehört, da wird dann schon wieder Darmstadt auch zum Aufstieg gratuliert, so nach dem Motto, die sind schon durch. Was ich immer noch für fahrlässig halte, das sind immer noch 5 Punkte. Also ein Sieg morgen und Darmstadt spielt zu Hause gegen Paderborn. Ist für mich auch kein Selbstläufer. Also insofern, das kann man nicht machen. Also man muss natürlich, solange es rechnerisch möglich ist, immer den Druck sozusagen aufrecht halten auf alle Aufstiegsplätze da. Es gibt 2 und der dritte ist schon Relegation. Und Relegation heißt natürlich auch schon meistens Sieg der Erstligist. Deswegen, ja, muss man natürlich jetzt irgendwie punkten mal. Und das ist ja auch ein interessantes Wochenende, weil Heidenheim ja zu Hause gegen St. Pauli spielt, die im Moment, ich glaube, 9 Spiele in Folge gewonnen haben. Wahnsinn.
Es ist wieder das St. Pauli-Phänomen, ne?
Ja.
Die spielen zum Ende einer Saison astrein Fußball, schaffen es irgendwie wieder in das Aufstiegsrennen mit reinzukommen. Schlagen sie jetzt Heidenheim, sind sie an den HSV, wenn der HSV nicht gewinnen sollte, um es jetzt einfach mal ein bisschen reißerischer zu sagen, sind sie auf 3 Punkte wieder dran. Und ich glaube, das Stadtderby steht ja auch noch aus, ne?
Ja, das kommt ja dann, also dann, es ist eigentlich jetzt, also das morgige Spiel muss zwingend gewonnen werden, definitiv meiner Meinung nach. Da muss man 3 Punkte holen, weil dann kommen 2 Spiele, das sind eigentlich, noch die härtesten Brocken, weil danach sieht es ein bisschen besser aus. Also es kommt jetzt lauter dann auswärts danach, das wird auch nochmal heiß und dann kommt zu Hause, also Samstagabendspiel und dann kommt Freitagabend das Derby. Vielleicht ist der HSV auch die erste Mannschaft, die St. Pauli ausbremst, das wäre natürlich auch wieder so ein bisschen, könnte auch passieren. Aber dann kommt nochmal Magdeburg auswärts. Ja gut, Magdeburg auch ein bisschen im Aufwind. Wird auch nicht einfach, aber ich sag mal, das ist auch so ein Ding, das muss man da mal ziehen. Und dann kommt Paderborn zu Hause. Regensburg führt und Sandhausen zuletzt. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, die letzten 3 Spiele. Mhm. Aber also man muss jetzt zwingend erstmal morgen endlich mal wieder ein Dreier einfahren, damit man mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein aufbaut. Diese ganzen Unentschieden zuletzt das hilft ja irgendwie nicht. Das wissen wir ja, dass nur Siege helfen. Und insofern, ja. Und Hannover ist natürlich dann auch, ja, die haben jetzt einmal gewonnen, glaube ich, das erste Mal.
Der kleine HSV wird wieder aufmüpfig eventuell. Ja. Man weiß es ja nicht. Mal gucken, was das wird.
Ich bin froh, dass sie gewonnen haben, weil sonst hätten sie verloren gegen Sandhausen zu Hause. Sandhausen führte zwischenzeitlich 1-0. Ich hab's auch mitbekommen. Ich glaube, dann wäre Leitl schon entlassen worden und dann hätte Hannover morgen einen neuen Trainer. Insofern bin ich ganz froh, dass sie das noch gewonnen haben. So ein bisschen jetzt da im sicheren Fahrwasser sind. Nach oben geht nichts, nach unten geht nichts, glaube ich, bei denen. Insofern ist das für den HSV vielleicht gar nicht so schlecht. Aber man muss dann eben morgen auch einfach mal, Glatzel muss man wieder treffen.
Ohne das jetzt herbeireden zu wollen, aber gegen Hannover tut man sich ja dann doch gerne auch mal ein bisschen schwerer, ne? So erfahrungsgemäß.
Kommt mal, ja. Ist so. Also ich glaube, die Statistik ist trotzdem immer noch ganz klar für den HSV, aber es gibt immer so Spiele, wo, also vor allen Dingen in Hannover kann ich mich erinnern, dass man da immer mal wieder.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, in Hannover.
Ja, zu Hause geht's eigentlich so. Das ist auch letzte Saison, erinnere ich mich da irgendwie, dieses 2-1. Und auch in der Hinrunde des 2-1, wir erinnern uns an den Lauf von Königsdörfer, kannst dich vielleicht erinnern, komplett übers Spielfeld, wo das Ding reinhaut.
Ja.
Ja, das sind so Hoffnungsmomente. Also, aber eins steht fest, das Spiel muss morgen gewonnen werden. Wenn die da irgendwie nichts reißen und die anderen gewinnen wieder alle, dann Halleluja. dann brennt der Baum und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht auch so langsam, dass dann doch noch eine Trainerdiskussion aufkommt, dann für die letzten Spiele, dass man dann nochmal irgendwie irgendeinen Feuerwehrtrainer etabliert, der irgendwie noch...
Ich meine, also wenn es eins gibt, was ich gerne beim HSV sehen würde, ist der...
Bruno Labbadia.
Nein. Ist der vorfahrende Porsche aus Bochum von Neururer. Das wäre ja was, da würde ich für Geld bezahlen. Aber.
Oh Gott, ey. Und dann nimmt er noch das Pott-Original mit.
Ja, ja. Aber ich bin mir aber ziemlich, ziemlich sicher, das wäre das Falscheste, was man machen kann, an Tim Walters Stuhl künstlich dran rumzuwackeln, weil. Ich meine, gut, es ist von den Jungs, die in der ersten Saison in der zweiten Liga gespielt haben. Ich glaube, da ist keiner mehr von da, ne? Doch, Kittel, ne? Kittel ist mit abgestiegen.
Nee, Kittel ist nicht mit abgestiegen.
Der kam in der ersten Saison, ne?
Ich glaube, der kam nach der ersten Zweitligasaison kam der erst. Aber Jatta ist mit abgestiegen und Mikkel, glaube ich.
Ja. Ja, gut, aber das sind ja jetzt auch alle Spieler, die dann jetzt, gut, Jatta, gut, der ist natürlich im Stammelf-Bereich, aber vielleicht muss man dann sich mal irgendwie an die Nase fassen im Sportdirektor-Posten und dann da mal vielleicht überlegen, liegt's vielleicht nicht am Trainer, sondern vielmehr irgendwie dann doch an der Mannschaft? Ist es,
ja.
Ich glaube, Marco Reus würde sich freuen, wenn man ihn das immer gerne mal fragt, oder Mats Hummels. Ist es vielleicht ein Mentalitätsproblem oder wie auch immer, weil es ist ja schon, ich meine, gut, letzte Saison habt ihr es ja hingekriegt, da habt ihr diese Frühlingsdepression nicht gehabt und ich will sie ja jetzt auch nicht künstlich herbeireden, wobei ich das ziemlich lustig fände jetzt. Dann das
ja, mal, ist mir schon klar.
Aber es ist ja jetzt dann schon wieder so dieses, ja, die Spannung hochhalten ist schwer irgendwie und also weiß ich nicht. Ich würde mal vielleicht darüber nachdenken, wenn es diese Saison nicht klappen sollte mit dem Aufstieg. Ich glaube, da muss wirklich ein absoluter Kaderschlag her und dann musst du da wirklich 30 Spieler gehen und 30 neue holen. Ja.
Also dann darfst du aber auch nicht nächste Saison in die Saison gehen mit dem Anspruch aufzusteigen, weil ich glaube, wenn dann auch noch von oben diese großen Kaliber runterkommen, ich glaube, dann ist das Thema erstmal durch. Wenn man das im fünften Anlauf und man stand jedes Jahr ja eigentlich immer sehr gut da oder hat jedes Jahr eine gute Platzierung eigentlich rein tabellentechnisch ja erreicht. Aber
ja, auf jeden Fall.
Wenn man dann immer wieder scheitert, ist das natürlich auch irgendwann...
Es gibt ja auch deutlich andere Fälle von Bundesliga-Absteigern, die sogar durchgereicht sind. Ja. Da muss man ja schon sagen, dass der HSV nie schlechter als Platz 5 war in der Endtabelle der zweiten Liga. Und das jetzt seit 4 Jahren, das ist schon...
Also nicht schlecht. Viele sagen ja zum Aufstieg verdammt und das sehe ich auch so. Also sie müssen es diese Saison irgendwie schaffen. Und ja. Aber das wird noch hitzig. Also das sind noch diese Partien. Also da graut es mir auch schon vor diesem Derby. Ich bin auch froh, wenn das vorbei ist. Weil das sind ja immer so Kackspiele. Die HSV und Derby ist ja immer so eine Sache, ne? Und wenn St. Pauli weiterhin hier auch jetzt morgen irgendwie in Heidenheim gewinnt, immer weiter fröhlich gewinnt und jedes Spiel gewinnt, dann ich meine, irgendwo wäre es vielleicht auch gut, weil dann kommt ausgerechnet der HSV und beendet diese Serie. Ich meine, das hätte er natürlich auch irgendwie so was Filmisches fast, von der Tragik her gesehen. Aber
Das kann ja auch genau andersrum rausgehen.
Das Schlimmste wäre, wenn sie eine Woche vorher das erste Mal verlieren und dann denken sie, jetzt haben sie ihren Knick. Und dann, wenn sie nämlich in Hamburg wieder gewinnen, das ist im Volkspark, besser gesagt, die in Hamburg, die kommen ja auch aus Hamburg, aber alles abzuwarten, kann man nicht sagen. Man muss von Spieltag zu Spieltag gucken und erstmal gucken, wie sich morgen, vielleicht, wir sind ja auch ein bisschen negativ gerade, vielleicht ist es ja auch so, das ist so meine Traumkonstellation, HSV gewinnt morgen 2-1, ich habe es auch getippt, glaube ich, Darmstadt verliert gegen Paderborn, was ich nicht, das ist möglich, also das ist jetzt nicht unmöglich, und Heidenheim gegen St. Pauli unentschieden und schwupps stehen wir vor Heidenheim. Ich glaube, mit einem Punkt und stehen nur noch 2 Punkte hinter Darmstadt. Dann, ne, also das ist ja auch möglich. Also dann sieht das schon wieder alles ganz, ganz gut aus und man hat sogar St. Pauli so ein bisschen auf Abstand mehr. Das wäre die beste Konstellation, wenn man das auch noch halten könnte, dann einen Spieltag später und dann so ein gutes Polster gegenüber St. Pauli hat, dann das selbst bei einer Niederlage, dass man immer noch irgendwie 5-6 Punkte vor St. Pauli ist, das wäre mir eigentlich am liebsten. Das Schlimmste wäre, wenn man 3 Punkte vor St. Pauli steht und dann kommt nämlich dieses Spiel und dann weiß ich definitiv, dass die Nerven flattern. Also das kennen wir ja.
Ja, dein Tipp war also 2-1.
Ja, ich habe übrigens gerade, also so als ich noch gewartet habe, weil du ja hast dir ja noch ein paar Brötchen reingepfiffen.
Ja, da habe ich das eine oder andere.
Da habe ich die Zeit genutzt, nämlich bei Kicktipp erstmal, bevor ich das wieder vergesse, alles auszufüllen. Und habe auch die erste Liga getippt und da haben wir dann ja auch eine gute Überleitung. Also ich denke zum HSV. Achso, vielleicht noch dein Tipp. Das wäre vielleicht auch noch interessant.
Ich habe bei Kicktipp habe ich ein 1-1 eingetragen.
Oh, war ja.
Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Ich vertraue auf mein HSV, dass dann doch die Depression wiederkommt.
Ja, aber ich sag, der Kittel macht morgen das Tor, der spielt morgen wieder. Der macht morgen sein. Der hat ja fast in Düsseldorf schon das Tor gemacht. Das war ja aber leider ein Eigentor.
Und also ich glaube, Kittel fliegt wieder mit Gelb-Rot äußerst dumm in der ersten Halbzeit vom Platz.
Scheiße, du.
War das nicht letzte Saison?
Ja, das war in Hannover. Die gab ja auch so einen leichten Bruch danach.
Ja, genau.
Hat sich aber ein bisschen. Aber ich finde es interessant, dass er jetzt wieder eine Rolle spielt, weil der war ja eigentlich schon irgendwie abgeschrieben. Der hatte nur noch Kurzeinsätze, da hat er gar nicht mehr gespielt und plötzlich wie Phoenix aus der Asche war er da und war in Düsseldorf, muss man auch sagen, noch einer der Besseren. Das muss man schon sagen. Ja, vielleicht auf seine alten letzten HSV-Tage schafft er es dann doch noch irgendwie.
Der schießt euch in die erste Liga.
Der schießt uns in die erste Liga. Und oder in die Relegation gegen wen könnte man denn da kriegen aktuell? Ja, das wäre natürlich nicht so geil.
Ja, alles, was da ist, wäre nicht geil. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass...
Hertha wäre mir lieber fast, ehrlich.
Ja, und dann holen sie wieder Felix Magath und dann hast du wieder die gleiche Scheiße am Fuß. Dann
müsste der HSV eigentlich mal Felix Magath holen vorher. Das
ja, weiß ich nicht. Gut, wir haben ja schon quasi Überleitung gehabt in die Bundesliga. Kommen wir zum SV Werder Bremen. Lass dir jetzt mal eben kurz einen Augenblick. Hast du irgendwelche Fragen vorbereitet wieder zur Thematik Füllkrug?
Nee. Ich habe nur viel gelesen. Also ich habe ein bisschen was gelesen, also dass es irgendwelche Angebote gibt, dass er im Sommer weg ist.
Ja, also angeblich hat Füllkrug seinem Berater mitgeteilt, er würde gerne im Sommer wechseln wollen. Er will es aber jetzt noch nicht sich damit großartig beschäftigen, weil er sich auf die Saison zu Ende konzentrieren möchte, also die üblichen Floskeln. Ich wurde jetzt auch schon von vielen Leuten gefragt, so, wenn Füllkrug weggeht, dann macht er sich doch total unbeliebt und bla und blub und dies und das. Und wenn ich mir dann so manchmal die Summen durchlese, die da im Raum stehen, dann sage ich, ich schiebe den mit der Schubkarre nach Aston Villa oder wo auch immerhin er wechseln wird. Der Typ hat mit 30 Jahren einen Marktwert von 13 Millionen erreicht und wenn er nochmal jetzt dann eventuell 5-6 Tore schießen sollte, ich glaube, dann sieht das auch mit der Torjägerkanone diese Saison in der Bundesliga nicht schlecht aus, was dann auch nochmal ein paar Millionen drauf schippen würde. Und wenn es sowieso so ist, dass ein englischer Aufsteiger oder abstiegsbedrohter Verein mit ein bisschen Kniede winkt, Dann hat Füllkrug das geschafft, den Verein finanziell in der Theorie alleinig zu sanieren. Das ist natürlich alles nicht so ganz einfach. Nur weil man 30 Millionen einnimmt, heißt das ja nicht, dass alle Schulden dann auf einmal abbezahlt sind, weil da fließen ja noch die Summen in ganz andere Richtung erstmal. Aber es würde dem Verein auf jeden Fall gut tun und von daher wäre ich da überhaupt nicht böse drum, wenn er wechseln würde. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es ihm auch absolut gönnen, weil mit der Leistung, die er jetzt seit der Einstellung im Prinzip von Ole Werner letzte Saison im November, seitdem er die bringt, hat er sich das einfach redlich verdient. Das muss man einfach sagen. Es wäre nur ein absoluter Worst Case, Füllkrug und Duxch gleichzeitig zu verlieren, weil um Duxch ranken sich ja dann jetzt auch Gerüchte. Angeblich wäre der FC Turin an ihn dran. Die sind auch angeblich an Füllkrug dran. Aber ich glaube, für Füllkrug ist Turin, wenn es denn nur der kleine FC ist, überhaupt kein Thema. Wobei Juve, glaube ich, auch ein Tick zu groß wäre für ihn.
Ja.
Was aber ich dazu nur,
ich wirklich eine Frage gleich.
Ja, dann hau sie jetzt raus.
Ach so. Also, würde es nicht tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen hart klingt, aber wirklich besser sein, wenn beide gehen? Weil ich weiß nicht, ob Duxch alleine funktioniert, weil ich finde, der funktioniert ja relativ gut so in diesem Verbund mit Füllkrug. Mhm. Und vielleicht wäre es dann sinnvoll, die Kohle zu nehmen und dann irgendwie was, sag ich mal, was Neues aufzubauen da vorne. Das wäre ja auch eine Überlegung.
Ja, also einen Radikalschlag kannst du natürlich auch machen. Dann kannst du davon reden, Füllkrug bringt vielleicht, ich schätze jetzt mal so, 20 Millionen und Duxch bringt vielleicht 8 Millionen. Dann hast du knapp 30 Millionen, um dir zwei neue Stürmer holen zu können, die dann so ungefähr dem entsprechen, was die beiden sind. Dann musst du jetzt anfangen zu scouten. Dann musst du jetzt, also eigentlich musst du schon dann seit Anfang der Saison irgendwie was schon so im Auge haben. Aber du müsstest jetzt dann auf jeden Fall aktiv werden, damit du vielleicht noch irgendwie einen auslaufenden Vertrag dann nutzen kannst, dass du nicht gleich dann wieder da die Kohle reinschmeißt. Weil ein bisschen muss er überbleiben, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Ich glaube, es wäre jetzt einfacher, wenn einer geht und man ersetzt diesen einen mit einem absolut ähnlichen oder gleichen Spielertypen und dann wird das vielleicht wieder funktionieren. Es muss natürlich auch charakterlich passen. Die beiden passen charakterlich Arsch wie auf Eimer. Und deshalb funktioniert das. Und weil sie halt die absolut gegensätzlichen und zueinander zuspielenden Spielertypen sind.
Ja.
Das Letztere, was ich erwähnt habe, ist ein bisschen einfacher zu finden, als jetzt dann halt das Charakterliche auch gleich dann zu haben. Ja, ich glaube, es wäre tatsächlich besser, wenn einer noch bleibt und der andere nur geht. Man sollte vielleicht versuchen, andere Spieler zu veräußern. Sagen wir es mal so vorsichtig.
Also kommt doch auch noch euer Berg zurück, oder? Der kommt doch
ja,
auch noch.
Der kommt Berg, auch. Berg würde theoretisch zurückkommen. Entspricht so ungefähr dem Spielertyp von Niklas Füllkrug. Wobei Berg halt einfach lauffaul ist, was Füllkrug ja abgelegt hat und der arbeitet ja auch sehr stark mit nach hinten. Der ist ja auch eher so eine falsche Neun spielt ja auch schon fast irgendwie. Der lässt sich ja sehr oft irgendwie fallen in die ins Mittelfeld und von daher ja. Es wird schwer für Füllkrug einen Ersatz zu finden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das Einzige, was man dann nochmal zu sagen müsste, ist dass man ganz klar nochmal vor Augen halten sollte für Füllkrug, dass es vielleicht besser wäre, dann doch zu bleiben in puncto Heim-EM.
Weil, ja, stimmt.
Weil ja. Wechselt er, wird er, ich bin mir ziemlich sicher, er würde ins Ausland wechseln.
Und dann guckt Hansi nicht mehr so drauf, meinst du?
Nee, aber ich glaube, im Ausland hat er Probleme, sich mit dann nochmal durchzusetzen. Weil, also ist so ein Bauchgefühl einfach, dass der, wenn er nach England in die Premier League geht, das ist ein ganz anderer Fußball. Ich meine, der wird damit klarkommen, weil er die Physis hat. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das ist ein ganz, ganz anderer Fußball, der da gespielt wird. Italien wüsste ich jetzt nicht, wo er da hingehen sollte. Das Juve, Inter und AC sind meines Erachtens, das sind zu große Vereine für ihn schon wieder. Die werden sich andere Namen suchen. Und weiß ich nicht, nach Udinitz Calcio wechseln oder so, da hätte ich jetzt auch dann gar keinen, dann könnte ich auch in Bremen bleiben, meines Erachtens. Das muss dann halt schon entweder der FC Bayern sein, der dann da anklopft, was ich mir auch vielleicht sogar echt vorstellen könnte. Dann wird es halt nicht ganz so viel Geld geben, wie wenn es in die Premier League geht und in der Premier League. Weiß ich auch nicht. Gut, Spanien, vielleicht ist da noch irgendwie was, so Valencia oder sowas, die sind ja auch irgendwie kurz davor abzusteigen, was ich letztens gesehen habe. Vielleicht ist das nochmal irgendwie so eine Möglichkeit. Ich glaube, das sind jetzt auch einfach, das ist einfach Name-Dropping meinerseits. Das bestehen keine Gerüchte. Aber ja, weiß ich nicht. Ich sag mal so, wenn er in Bremen bleibt, dann hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, bei der
HPM
erstens das, Legendenstatus zu bekommen, aber viel, viel mehr wichtiger für ihn vielleicht auch. Und ausschlaggebender ist das Argument, dass er dann doch noch größere Chancen hat, bei der Heim-EM sogar als Startneuner eventuell an den Start zu gehen. Ne?
Ich sag, der wird sowieso, also auch im letzten, in den letzten Partien da in der Nationalmannschaft hat er auch fleißig wieder getroffen, habe ich
gesehen. Ja, genau, hat in 2 Spielen 3 Tore gemacht.
Ja, und da sieht man auch, dass hätte man bei der WM ihn vielleicht mal ein bisschen früher oder von Anfang an gebracht, glaube ich, hätte das auch zumindest positivere Effekte gehabt als das, was wir dann gesehen haben.
Ja.
Ja,
aber. Ich glaube, alleine gegen Japan hätten wir nicht verloren, wenn er gespielt hätte. Aber das habe ich, glaube ich, das habe ich auch damals schon gesagt im Podcast. Und ja, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer und hätte Fahrradkette. Ist halt so.
Ne? Jetzt gebe ich nochmal zur Überleitung, dann kannst du nämlich dann ausführen zur Situation des SV Werder Bremen. Steigt die Abstiegsflatter wieder? Oder weil ich habe irgendwie was gelesen, dass das so ähnelt der Situation damals, da mit den 9 Punkten. Ja. Wie sieht's also, aus?
Ich sag das, kannst ja nochmal dir gerne die letzten Folgen allesamt anhören. Ich glaube, in jeder Folge habe ich das gesagt. Man muss. Und man hat. Denn der letzte Sieg von Werder Bremen ist der, wo ich mich nur noch an eine Halbzeit erinnern kann, nämlich vom 25.02. diesen Jahres gegen VfL Bochum. Man hat gegen Augsburg nicht gepunktet, wobei da was drin war. Man hat gegen Leverkusen nicht gepunktet, obwohl da auch was drin war. Gegen Gladbach hat man Unentschieden geholt, wobei da das Unentschieden glücklich war, muss man auch irgendwo anerkennen. Und gegen Hoffenheim hat man sich durch 2 absolute Copy-and-Paste-Tore auch alles
verbockt. Stimmt, verbockt. Ja, das habe ich gesehen.
Man hat jetzt im ganzen März hat man nicht gepunktet und ja, jetzt geht's wieder von vorne los. Ne? Mainz, Freiburg, die nächsten beiden Spiele sind knüppelharte Dinger. Mainz auf Platz 8, die haben Bock eventuell nochmal Richtung Europa zu schielen. Die sind gut drauf, die haben Lauf. Freiburg jetzt im Pokalhalbfinale stehen oben auch in der Tabelle. Die wollen auch vielleicht nochmal irgendwie in Richtung möglichst höchste Tabellenposition glotzen. Übrigens, da bin ich im Stadion. Dann kommt das Heimauswärtsspiel gegen Hertha BSC Berlin. Da muss man gucken, wie Berlin dann zu Wege ist, ob dann vielleicht nicht dann doch irgendwie ein neuer Trainer endlich mal bei denen auf der Bank sitzt oder ob die so suizidgefährdet sind wie Werder damals mit Kofeld. Gut, Schalke, das ist ein 6-Punkte-Spiel und dann hast du die letzten 4 Spiele, München, Leipzig, Köln und Berlin, Union.
Gegen Köln geht was.
Gegen Köln, ja klar, keine Frage, gegen Köln geht was und gegen Schalke geht auch was. Also und Hertha, das sind theoretisch 9 Punkte, die du noch holen kannst. Aber das ist das genau, was ich die ganze Zeit schon immer prophezeit habe. Leute, fühlt euch nicht allzu sicher, ne? Es sind jetzt, ich meine, wir haben jetzt am 26. Spieltag schon mal 31 Punkte. Das sind so viel, wie wir damals in der Abstiegssaison geholt haben.
Ja.
Aber es ist halt längst nicht alles so sicher, wie es dann ist, weil man hat die einfachen Punkte, die hat man sich geholt dann jetzt schon mit Bochum, ne, mit Stuttgart, mit Wolfsburg. Das waren Punkte, mit denen habe ich persönlich zum Beispiel nicht gerechnet. Man hat aber gegen Dortmund nicht gepunktet, gegen Frankfurt nicht gepunktet, gegen Augsburg, wie gesagt, nicht, Leverkusen und Hoffenheim. Und Hoffenheim hätte man, also da hätte man auch, ja, wenn man sich nicht so ganz dumm angestellt hätte, da hätte man auch echt gewinnen können oder zumindest einen Punkt holen können. Mhm. Ja, man muss jetzt dann halt auf die Spiele Hertha, Schalke, Köln, vielleicht irgendwie, ja, gegen Mainz oder Freiburg, dass da irgendwie ein Punkt oder vielleicht 2 oder 3 Punkte rausspringen aus diesen beiden Spielen.
Ja.
Aber das wird noch hart. Das ist, wir können da schneller wieder reinrutschen, als es uns lieb ist, auf jeden Fall, ja.
Zumindest hat Mainz ja auch gerade so einen Aufwärtstrend. Das ist natürlich auch kein angenehmes Auswärtsspiel.
Absolut
nicht. Aber ich glaube, das Ding ist halt, da müsste Hertha müsste dann auch morgen, spielen die morgen? Übermorgen. Nee, morgen spielen die.
Morgen.
Müsste ja dann zu Hause mal gegen RB Leipzig gewinnen, was ich auch im Moment für ausgeschlossen halte. Aber wenn die tatsächlich gewinnen würden und dann sind es nur noch 6 Punkte, ne? Irgendwie dann 25, 31, ne?
Ja.
dann ist natürlich dann, wenn man dann nochmal irgendwann im weiteren Verlauf das nochmal irgendwie so hat, nochmal, und dann sind es am Ende nur noch 3 Punkte oder so, das wäre natürlich
und auch übel. Auch wenn man sagt, so Leipzig, und das glaube ich jetzt nicht, dass man da gewinnt oder verliert, Mainz hat gegen Leipzig gewonnen und ich glaube auch Bochum hat gegen Leipzig gewonnen. Also Leipzig ist stand jetzt nur auf Platz 5. Das muss man auch nochmal ganz klar erwähnen. Die sind in der Liga auch ihren Erwartungen, glaube ich, so ein bisschen hinterher. Die freuen sich, dass sie ja jetzt im Pokal-Halbfinale sind und Dortmund und Bayern sind raus. Also ja, vielleicht gibt es wieder Red Bull aus dem DFB-Pokal, dann kotze ich.
Red Bull aus dem DFB-Pokal.
Ja, haben wir gemacht
letztes Jahr. Ich erinnere mich an dieses von Kampel, das Bild, ne?
Ja, genau.
Und von daher.
Abwarten. Man kann jetzt nur darauf hoffen, dass irgendwie Hertha es vielleicht schafft, so ein bisschen hochzukommen und dann so wie bei Oldenburg, so ein kurzer Positiveffekt da ist und dann gegen Bremen rutscht man wieder raus. Das wäre natürlich der Idealfall irgendwie, aber. Ja, es ist halt das, was ich seit Monaten prophezeie. Abwarten, Tee trinken, das wird schon wieder ganz, ganz heikel und lustig. Gegen Mainz, ich habe gerade geguckt, die sind seit 7 Spielen ungeschlagen.
Ja, die sind gut drauf, ja, das stimmt allerdings.
Also da mache ich mir gar keine Hoffnung, dass da irgendwie was passiert. Ich habe auch, glaube ich, gegen Bremen mal getippt, sonst habe ich bis dato außer gegen Bayern.
Ich auch. Ich habe 2-1 für Mainz getippt.
Genau, ich glaube,
ich habe 1 getippt für Mainz. Aber ich habe auch Hertha Leipzig, glaube ich, 0-3 oder so getippt, von daher.
Ja, ich habe 0-4 getippt.
Ja, siehste.
Ja, nee, aber ja, abwarten, Tee trinken, mal gucken, was da passiert. Ja. Ich hoffe natürlich, dass man gegen Freiburg irgendwie was erreicht, wenn ich im Stadion bin mit Bennett. Einfach mal schauen, ne? Entspannt. Noch ist ja das Punktepolster da und notfalls dann halt gegen die, die dann unter einem stehen, punkten.
Ich sag mal, trotzdem wird Werder definitiv da nichts mit zu tun haben. Das sage ich immer noch.
Ja, mal gucken.
Ja.
Da kann sich eine Dynamik entwickeln, dass, ja, na nee, komm, ich will es jetzt nicht herbeireden.
Wir wollen ja in der dann 4. Staffel von Allianz Brisanz, wollen wir dann ja auch endlich hinkriegen. Das ist ja das große Ziel, dass wir ja das Nordderby wieder erleben, und zwar in der ersten Liga.
Ja.
Das wäre ja schon mal ein Erfolg. Ich sag mal dann, ne?
Genau.
Auf jeden Fall. Und wenn sie dann irgendwann europäisch beide wieder spielen, dann hören wir auf. Solange hältst du es nicht mehr mit mir aus.
Nee, aber ich glaube, aus dem Grab einen Podcast aufnehmen, das wird schwer.
Das kann durchaus sein.
Also das wird äußerst schwer, glaube ich.
Ich kann mich noch an unsere allererste Folge erinnern, die Urfolge sozusagen, wo ich irgendwie sagte, dass wir uns auch in der 3. Liga wiedersehen könnten.
Ja, das, dann ist ja Werder auch noch tatsächlich abgestiegen. Also das war ja gar nicht mal so weit weggeholt tatsächlich. Naja, ich glaube, wir haben jetzt so weit wieder alles dann abgehakt, denke ich. Jetzt ist Mittagspause.
Ne? So ist es.
Karfreitag ist ja immer ein bisschen anstrengend, das weiß ja jeder. Ansonsten, ja, ich glaube, sonst kann man nur sagen, frohe Ostern euch allen. Danke fürs Zuhören und
bis demnächst.
Ciao, ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.